Schauplatz Steppe. Totale Dürre. Es ist sengend heiß. Die Luft flirrt über dem staubigen Boden. In der Ferne klapperte die Klapperschlang, bis ihre Klapper schlapper klang. Rollgras weht eintönig und regelrecht gelangweilt durch die Szenerie. Es passiert nichts bis nicht viel. Wir befinden uns, nein, eben nicht in einem Western, irgendwo in Texas oder New Mexico. Wir befinden uns im Kino.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt.
Ach ja, Freunde, reden wir nicht lange drum herum. Diese Woche ist echt mal Sommerloch. Die Fußball-WM startet und dafür im Kino kaum etwas. Einen wirklich interessanten Film dieses Donnerstags habe ich gefunden, und zwar die neue Wim Wenders-Doku über Papst Franziskus. Die ist echt richtig gut geworden, in die gucken wir rein. Ansonsten haben wir uns gedacht, gucken wir zurück an diesem Dienstag auf das erste knappe Kino-Halbjahr 2018. Anna Wollner und ich haben ein paar Filme rausgesucht, die ihr in dieser Woche gut mal nachholen, nachgucken könntet, wenn ihr sie bisher verpasst haben solltet. Also, Kampf dem Sommerloch, Vorhang auf, Bühne frei.
Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Film.
Todos somos ricos.
Wir alle sind dafür verantwortlich. Niemand kann sagen, ich habe nichts damit zu tun.
Yo no tengo nada que ver.
Wir alle sind verantwortlich. Das Naturgesetz, wenn man so will, besagt, dass die Welt in Harmonie leben sollte, dass alle Lebewesen in Einklang leben sollten, die gesamte Schöpfung. Alles, was der Harmonie der Schöpfung entgegenläuft, ist schlecht.
Na, die Herrschaften, den leicht pastoralen Herrn fortgeschrittenen Alters eventuell an der Stimme erkannt. Es ist der an meinem Geburtstag vor 5 Jahren zum 266. Bischof von Rom gewählte Jorge Mario Bergoglio, bisschen besser bekannt unter dem Namen Papst Franziskus. Den Namen wählt ein Papst ja selbst aus, und Jorge Mario Bergoglio hat ihn gewählt als Reminiszenz an den heiligen Franz von Assisi. Natürlich, grundsätzlich mal als Papst, ein Mann, dem man kritisch gegenüberstehen darf und auch sollte, wie eigentlich jedem Religions- und oder Staatsführer, ist allerdings auch einer, der mich seit seinem Amtsantritt 2013 fasziniert, weil er eben nicht so ein durch und durch vergeistigter, theologisch rumtheoretisierender, weltfremder Petrus-Nachfolger in weißer Robe und im goldenen Käfig hockend ist, sondern weil er viele wichtige weltliche, existenzielle Probleme auf diesem Planeten anspricht und dabei auch Dinge ausspricht, die sich kein katholisches Kirchenoberhaupt vor ihm jemals getraut hätte, in den Mund zu nehmen. Dachte sich wohl auch Wim Wenders, die deutsche Autorenfilmer-Legende, und der hat es geschafft, den Papst von einigen Besuchen mit Kamera zu überzeugen. Bei denen hat Franziskus dann, wie eben gerade gehört, über die großen Umweltprobleme des Planeten gesprochen, aber auch immer wieder über das große Elend von Flüchtlingsströmen und damit verbundener Armut und Hunger. Jeder Mensch, sagt der Papst, müsse ein Recht auf die von ihm sogenannten wichtigen 3 T's haben.
Ich nenne das gerne die 3 T's.
Trabajo,
Arbeit,
Tierra,
Land und Techo, Dach. Dach bedeutet das Zuhause, die Familie. Land bedeutet die Arbeit. Und Arbeit bezeichnet das edelste Gut des Menschen. Gott mit unseren eigenen Händen nachzuahmen, etwas zu erschaffen.
Einem Menschen ohne Familie, ohne Dach über dem Kopf und der keine Arbeit hat und keine findet, der sein eigenes Brot nicht verdienen könne, nehme man die Menschenwürde und letzten Endes die Menschlichkeit an sich, sagt der Papst. Und so ganz Unrecht hat er damit ja auch nicht, ne? Selbst das Thema Pädophilie in der katholischen Kirche spricht Franziskus an in dieser Doku auch mit deutlicheren Worten als je ein Papst vor ihm.
Dazu gehört auch, die Anklage zu begleiten, die die Eltern vor das Zivilgericht bringen. Es gibt keinen anderen Ausweg. Null Toleranz, denn es ist ein Verbrechen. Nein, schlimmer. Es lässt die Opfer am Leben, aber es zerstört sie.
Wovon ich immer noch nicht genau weiß, was ich davon halten soll, ist die Art, wie Wim Wenders diese Interviews mit dem Papst geführt hat. Denn anstatt wie gewöhnlich den Fragesteller neben der Kamera, also jetzt in dem Fall Wenders, anzugucken, lässt der Regisseur Franziskus genau in die Kamera sprechen. Das hat zum einen natürlich etwas sehr Direktes durch dieses Augenkontaktgefühl, das man als Zuschauer im Kino hat. Das wollte Wenders erreichen. Es kriegt aber dadurch auch wiederum etwas vielleicht ungewollt, aber trotzdem Moralaposteliges, wenn er einen halt so direkt anguckt. Da habe ich ja eine große Allergie gegen jede Form von maximal geschwungenem Moralzeigefinger. Frappierend finde ich das jetzt nicht. Ich hätte ihn vielleicht nur einfach nicht nur und ständig in die Kamera sprechen lassen, hätte es vielleicht ein bisschen abwechselnd gestaltet. Angereichert hat Wim Wenders seine Papst-Doku und die vielen Interviewausschnitte mit einer Menge Bilder aus dem Papstalltag, Besuche in Flüchtlingscamps überall auf der Welt, in Gebieten nach Naturkatastrophen und natürlich auch in Argentinien, Buenos Aires, der Heimat von Jorge Mario Bergoglio, als er noch so hieß. Und klar gibt's auch die ein oder andere Prunkszene in Rom, allerdings immer mit dem Verweis, dass dieser Papst, dieser Franz von Assisi-Anhänger, nicht im luxuriösen Papst-Penthouse im Vatikan lebt, das ihm eigentlich zusteht, sondern in einer sehr einfachen, ganz kleinen, schlichten Wohnung und dass sein Papamobil, auch bei Staatsbesuchen übrigens, immer dieser kleine Fiat Cinquecento ist und halt nicht irgend so eine Protz-Luxuskarre. Diese immer wieder in schwarz-weiß reingeschnittenen, von Wenders mit Schauspielern gedrehten Franz von Assisi-Lebenssituation mit irgend so einer uralten, 70 Jahre alten Kamera hat er die gedreht. Diese verfilmten Sequenzen aus Franz von Assisis Leben, die hätte er sich schenken können, die braucht wirklich kein Mensch. Die nehmen auch immer wieder das eigentlich schöne Erzähltempo aus dem Film raus und sind so Breaks, die ich unnötig fand. Ansonsten wirklich eine sehr sehenswerte Doku. Sie ist nämlich weder pro Kirche, also pro katholisch, noch ist sie irgendwie verurteilend und von vornherein dagegen, sondern im besten Sinne, wie sie sein soll, nämlich dokumentarisch berichtend. Papst Franziskus, ein Mann seines Wortes, heißt sie, ist ab Donnerstag draußen und ihr dann gerne drin.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Anna Wollner ist hier. Anna, wir haben ein paar Filme schon gesehen dieses Jahr.
Den einen oder anderen.
Der ein oder andere Film war dabei. Kleines Fazit, dachte ich. So nach jetzt fast 6 Monaten, die rum sind. Ein paar wirklich gute Filme waren dabei. Ein paar haben wir auch schon während der Oscars natürlich gebührend gefeiert. Ich denke über 3 Billboards Outside Ebbing oder The Shape of Water müssen wir jetzt nicht mehr ausführlich reden. Lady Bird, I, Tonya oder auch Die dunkelste Stunde, Gary Oldman. Das sind Filme, die wir rund um die Oscars besprochen haben. Aber es gab noch ein paar mehr. Lass uns vielleicht mal mit denen anfangen, die so in diese Kategorie Blockbuster passen. Also die großen, fetten Produktionen, wie zum Beispiel Steven Spielberg, der einen auf Virtual Reality macht mit Ready Player One.
Ja, dieser Film, der uns irgendwie alle so ein bisschen zurück in unsere eigene Kindheit oder Jugend, je nachdem wie alt man ist, zurückgeworfen hat.
In die 80er.
Der ja so ein bisschen scheitert auf ganz großem Niveau, weil er eben dieses Buch verfilmt, was als heiliger Gral der Gamer- oder Popkulturszene gilt. Und dieser Film ist so voll mit popkulturellen Anspielungen, dass ich immer noch nicht alle gefunden habe, obwohl ich sehr lange darüber nachgedacht habe. Und ein Film, der Steven Spielberg bis an sein Äußeres bringt, aber ich glaube auch, niemand anderes außer Spielberg hätte diesen Film machen können, der ja wirklich die Filmwelt vermischt mit der Gamerwelt, eine Geschichte erzählt, die in 2 Ebenen spielt, einmal in der Oasis, also wirklich digital, virtuell und dann natürlich die analoge Welt, am Ende so ein bisschen kitschig wird, aber für mich trotzdem gehört der hier so ein bisschen mit rein, weil es einfach so ja ganz großes Popcorn-Kino für Nerds war und das sind wir ja beide.
Und ein totales Netzhautgewitter. Dann hatten wir im Kino nicht den ersten schwarzen Marvel-Superhelden, das wäre falsch, denn in Serie hatten wir den schon vorher, nämlich in Form von Luke Cage, aber wir hatten den ersten schwarzen Marvel-Kinohelden mit Black Panther.
Was wissen Sie eigentlich über Wakanda?
Hirten, Textilien, coole Outfits.
Alles Quatsch.
Wie viel verbergen Sie noch?
Ein Film, der für viele so ein Erweckungsmoment war. So ein bisschen das Wonder Woman in diesem Jahr. Ein Film, der Rekorde gebrochen hat und das vollkommen zu Recht, weil nämlich auch eigentlich der eigentliche Superheld Black Panther, gespielt von Chadwick Boseman, für mich so ein bisschen die Schlaftablette in diesem Film war. Aber die Frauenfiguren drumherum in Wakanda wirklich eine Entdeckung. Egal ob Lupita Nyong'o, ob Letitia Wright, diese Ausstattung. Ich hatte wirklich bei diesem Film Gänsehaut, weil ich mich so sehr darin daran erfreuen konnte, wie hier eine vollkommen neue Comicwelt erschaffen wird. Einer der besten Filme des Jahres.
Den haben wir dann wieder gesehen, den Schwarzen Panther, nämlich im von dir angesprochenen Infinity War. Einem Superhelden-Wimmelbild, quasi ein bisschen die Steigerung von Captain America Teil 3. Mit vielen Helden, schwer verteilt über den Film, eher so in kleinen Grüppchen noch. Man konnte schon merken, dass dieser Film quasi so eine Art Ende der klassischen Avengers vorbereitet hat.
Solange ich ihn kenne, hatte er immer nur ein Ziel. Das halbe Universum auszulöschen. Wenn er alle Infinity-Steine hat, braucht er dafür nur noch mit den Fingern zu schnippen. Einfach so.
Wie heißt der nochmal?
Thanos.
Ja, für mich so ein bisschen der Film für alle Verschwörungstheoretiker unter uns, weil man dieses Ende ja in die verschiedensten Richtungen deuten kann. Das Netz ist voll davon. Ich glaube, wir können mittlerweile spoilerfrei darüber reden. 2 Monate gefühlt nach Filmstart.
Ja.
Was da noch passieren wird, es wird im Netz heftig diskutiert. Das ist eigentlich nur die lange Vorbereitung auf Avengers Infinity War Teil 2.
Wer bleibt weg? Wer kommt zurück?
Wer steht wieder auf? Wer hat sich wirklich von uns verabschiedet? Das sind alles Fragen, die wir dann in einem guten Jahr, vielleicht an dieser Stelle in einem Halbjahresrückblick, wieder miteinander besprechen können, wenn dann wirklich dieses Kapitel, diese erste Phase im MCU abgeschlossen ist. Ein Film, der bei mir so ein bisschen Kopfschmerzen tatsächlich ausgelöst hat, weil es mir einfach ein bisschen too much war, aber trotzdem natürlich ein Film, über den man reden muss.
Ich versuche es weiter zu verknüpfen. Wir kamen eben von Black Panthers Solo-Auftritt in dessen Ensemble-Auftritt in Infinity War. Da hat wiederum Josh Brolin den Bösewicht gespielt und nicht nur dort, sondern auch an der Seite von Ryan Reynolds im zweiten Teil von Deadpool. Für mich einfach wirklich besser als der erste.
Dieser Junge steckt in Schwierigkeiten. Ich lasse nicht zu, dass Cable ihm was antut. Aber ich schaffe das nicht allein. Wir brauchen Verstärkung. Wir gründen eine verkackte Super-Duper-Gruppe. Don't call it a
comeback! Ja, für mich auch definitiv besser als der erste. Und das liegt natürlich an der Selbstironie von Ryan Reynolds,
ja,
dass er alles und jeden durch den Kakao zieht und am
vor allem sich selbst. Ja.
Was er hier wieder macht und auch ein Film, der nicht in die Falle tappt, nochmal das Gleiche zu erzählen, sondern einfach vorher schon sagt, wir erzählen einfach das Gleiche. Wir machen das, was Fortsetzungen machen. Wir erzählen das Gleiche, aber irgendwie noch ein bisschen größer, noch ein bisschen krasser und ein bisschen lustiger. Ich möchte wirklich wissen, was in diesem Film alles rausgeflogen ist, was so krass war, dass es nicht reinkommen durfte. Und natürlich irgendwie entweder dieser Genie Streich von Marvel oder da hat einfach jemand gar nicht aufgepasst, Josh Brolin schon wieder als Bösewicht zu besetzen, wobei ich auch noch darauf warte, dass er in Infinity War einfach in einer Doppelrolle auftaucht,
ja,
als Thanos und als Cable.
Vielleicht.
Ich glaube nicht, dass das passieren wird und ich glaube auch, dass es gut ist, dass es mit Deadpool jetzt erstmal vorbei ist und es aber mit der X-Force weitergeht. Wirklich der Film mit den geilsten Endcredit-Szenen, die Marvel je hatte und mit
definitiv
den geilsten Cameo-Auftritten. Also wer Deadpool immer noch nicht gesehen hat, Deadpool 2 immer noch nicht gesehen hat, der ist einfach selber schuld.
Ich greife das Stichwort Selbstironie nie auf und zack sind wir bei Han Solo.
Ja, wobei diesem Film ja die Selbstironie komplett fehlt.
Vollständig.
Wir haben ja kurz vor der Sendung darüber gesprochen, ob wir diesen Film mit reinnehmen oder nicht, weil wir wollten ja eigentlich über die guten Filme reden,
ja,
aber wo Licht ist, ist bekanntlicherweise auch Schatten und in diesem Fall ist das tatsächlich Disneys Ausflug mit Han Solo. Ein Film, der bis dato so um die 50 Millionen Dollar Minus gemacht hat. Das klingt erstmal nicht viel, aber es ist trotzdem, wenn man sich mal überlegt, was Disney sonst mit Star Wars verdient, ist das wirklich der erste krasse Flop und es liegt nicht nur an Alden Ehrenreich als Han Solo, der so treu doof auf den Spuren von Harrison Ford durch diesen Film stolpert.
Der aber tatsächlich auch einfach eine Fehlbesetzung ist.
Ja, aber du kannst halt Harrison Ford in jung auch einfach nicht besetzen, es sei denn, du klonst Harrison Ford und machst ihn jünger. Dann
ja,
würde, aber auch das wäre irgendwie komisch.
Nee,
also generell
nicht.
Diese Grundidee, die Vorgeschichte von Han Solo zu erzählen, fand ich schon sinnlos, weil mich hat das überhaupt nicht interessiert.
Richtig.
Wo der Millennium-Falke herkommt, wie
ja,
er seinen
ja,
Namen hat und wie er Chewie getroffen hat. Seine Leerstelle, die jetzt hier gefüllt wird, die für mich sehr, sehr gerne hätte leer bleiben können, denn leer ist auch dieser Film.
Absolut. Und wir stellen fest, ein Han Solo allein macht tatsächlich noch keinen Star Wars, denn es fehlen die Jedi, es fehlt die dunkle Seite der Macht, es fehlt irgendeine Form von Darth Vader-Figur, ob es ihn gibt oder nicht. In Episode 7 und 8 haben sie das fantastisch gelöst und in diesem zweiten Spin-off nach Rogue One eben mal so gar nicht. Neueste Blockbuster in der Riege, gerade erst vergangene Woche angelaufen, Jurassic World 2, der insgesamt fünfte Jurassic-Film.
Der zweite Teil einer Trilogie, das Mittelstück.
Das Mittelstück.
Und wir haben da auch schon drüber gesprochen. Ja. Dir hat er nicht ganz so gut gefallen wie mir, aber ich hatte dieses Gefühl im Kino, ich sehe endlich mal wieder einen Popcorn-Film, bei dem ich nicht das ganze Gehirn an der Kasse abgeben muss, sondern nur das halbe, dem ich die ganzen Logiklöcher, die er hat.
Genau, die Hirnhälfte fürs logische Denken, die gibst du ab. Die andere kannst du behalten.
Aber die andere, also ich habe mich wirklich amüsiert. Dieser Film ist bigger than life, der ist bigger than Urzeit. Die Dinos, die hier auftauchen, der Film hat eigentlich zwei Teile. Der erste Teil auf der Insel, der zweite Teil im Herrenhaus.
Hello King Kong.
Da dann Hello Freddy Krüger, so ein bisschen horrorfilmischer. Es gibt sehr, sehr viele gruselige Szenen. Es gibt ein paar Schockmomente. Es gibt solide Darstellungen der Schauspieler. Es gibt Frauenfiguren, die nicht nur ganz dumm sind, sondern nur dumm. Aber auch das ist schon ein Fortschritt. Und bei Jurassic World kam so ein Stück weit glücklich aus dem Kino, weil ich dachte, ja, ich habe mich unterhalten gefühlt und ja, es war totaler Quatsch, aber es war totaler Quatsch, ohne einfach nur trashig zu sein.
Anna Wollner ist hier heute. Wir gucken ein bisschen zurück auf das erste Kino-Halbjahr 2018. Das machen wir auch, kann man ruhig offen sagen, weil so ein bisschen spüren wir jetzt mal so ein Sommerloch. Ne? Es ist nicht so ganz.
Könnte an der nahenden WM liegen.
Ja, möglicherweise. Fußball-WM startet diese Woche. Im Kino ist nicht ganz so viel los, was das neue Zeug angeht. Also gucken wir auf das, was ihr vielleicht mal nachholen könntet aus dem ersten Halbjahr, was ihr vielleicht verpasst habt. Lass uns über ein paar nicht blockbusterige, sondern eher kleinere Produktionen sprechen. Ich habe sehr gefeiert Anfang des Jahres The Disaster Artist, neuer Film von James Franco mit James Franco und seinem jüngeren Bruder Dave. James Franco als Tommy Wiseau, das ist ein Typ gewesen, der in den 90ern mal auf eigene Faust mit eigenem Geld einen Film gedreht hat, der in vielen Filmkatastern geführt wird als schlechtester Film aller Zeiten.
Wow, ja, das ist eine riesige Rolle. Bist du auch ganz sicher?
Oh, wenn du sie nicht willst, ist auch okay. Ich meine, vielleicht hat Johnny Depp jetzt.
Nein, ich will sie. Ich will die Rolle. Ich mach das.
Ist wie du sagst. Hollywood will uns nicht, dann machen wir es halt allein.
Ich fand den super.
Ja, ich fand ihn nicht super. Ich habe tendenziell schon immer ein Problem mit James Franco gehabt. Liegt auch vielleicht daran, dass wir ihn beide schon öfter interviewt haben und ich den Typen so unsympathisch finde. Ich finde ihn als Schauspieler unsympathisch, ich finde ihn als Menschen unsympathisch. Er hat, wenn er Drama spielt, kann er mehr, als wenn er diese vernuschelte Ich-bin-total-bekifft-Nummer macht, die er hier auch wieder macht, aber das liegt einfach auch an seiner realen Vorlage, Tommy Wiseau. Das einzig Positive, was ich nach diesem Film hatte, dass ich wirklich das dringende Bedürfnis hatte, The Room zu gucken, also das Original, auf dem der Film basiert, das dann auch ungefähr 20 Minuten durchgehalten hat.
Ich habe ihn komplett geguckt. Ich fand das deshalb ganz cool, weil ich sonst nie auf The Room aufmerksam geworden wäre und ich fand es cool, hinterher zu sehen in der Gegenüberstellung, die Szenen, die sie nachgedreht haben, gestellt gegen die Originalszenen aus dem Film und ich mochte diese Detailgetreuheit, mit der sie da gearbeitet haben. Aber es muss ja steigerbar bleiben. Besser als The Disaster Artist fand ich den neuen Film von Sean Baker, The Florida Project, weil ich zum ersten Mal, glaube ich, in meinem Leben so überwältigt war von der, nenne es absichtlich, Schauspielkunst kleiner Kinder. Wie auch immer Sean Baker das hingekriegt hat, kleine Kinder so stark spielen zu lassen, ist mir unbegreiflich.
Entschuldigung, Miss. Haben Sie Kleingeld bitte? Wir müssen Eis kaufen.
Weil wir haben kein Geld.
Nur 5 Cent.
Ja, wir haben nur 5 Cent. Und der Arzt hat gesagt, wir haben Asthma und wir sollen Eis essen.
Ja.
Ja, das hatte etwas total Natürliches, weil diese Kinder natürlich Laiendarsteller waren. Selbst die Mutter in The Florida Project war eine Laiendarstellerin, die er über Instagram gefunden hat. Und hier natürlich dieses soziale Märchen, was es ja fast schon ist, in einer Welt angesiedelt. Also er erzählt vom Rande der Gesellschaft in einer Welt, die was absolut Märchenhaftes hat. Oder man geht davon aus, dass sie was Märchenhaftes hat, weil sie in der Nähe von Disney World spielt. Und der Film natürlich ganz stark auch mit den Kontrasten in dieser Farbgebung spielt, dass das Leben eigentlich total traurig und trist ist, aber sehr, sehr bunt aussieht und wie diese Kinder aus ihrer Armut einen riesengroßen Abenteuerspielplatz machen. Das ist nicht nur toll gespielt, das liegt schon im Drehbuch, diese Stärke. Willem Dafoe als einziger richtiger Schauspieler, das hat ihm ja auch direkt eine Oscar-Nominierung eingebracht. Mhm. Für mich ja fast auch in der besten Rolle seiner Karriere. Sean Baker, der vorher Tangerine L.A. gemacht hat, der erste komplett mit dem iPhone gedrehte Film, natürlich hier ein absolutes Händchen hatte und ein absolutes Gespür einfach für alles.
Ein Film, der wie auf einem rostigen Kinderspielplatz spielt, den man einfach nur mit bunter Farbe übertüncht hat. Ich greife das iPhone auf, Anna, und wir landen bei Unsane, dem neuesten Film von Steven Soderbergh. In der Hauptrolle Claire Foy, kennt sicherlich die meisten von euch am ehesten aus The Crown, der Serie über das britische Königshaus. Claire Foy, die sich versehentlich selbst einliefert, weil sie was leichtfertig unterschreibt, einliefert in so eine ganz bizarre Nervenheilanstalt und da nicht so leicht wieder rauskommt, wie sie sich das anfangs noch denkt.
Ja, ein Film, der eigentlich abrechnet mit dem amerikanischen Gesundheitssystem, weil hier ungefähr alle Missstände aufgezeigt werden oder viele Missstände aufgezeigt werden, die es da so gibt. Einmal, dass diese junge Frau sich mit einer fahrlässigen Unterschrift selber einweist und nicht mehr rauskommt und dann natürlich, wie auch hier mit Patienten umgegangen wird, vom Sedieren übers Wegsperren bis eher zur Vergewaltigung hin, alles mit dabei und Steven Soderbergh, der das Ding auch mit iPhones gedreht hat, das selber nur so ein bisschen als Fingerübung angesehen hat und das ist am Ende eigentlich auch geworden, ein Thriller mit vielen Schwächen am Ende auch, der aber natürlich visuell auch durch dieses, ja, das hat ja fast schon sowas von einer Found-Footage-Optik, den ein oder anderen Schauer über den Rücken hat laufen lassen.
Film des Jahres aus deiner Perspektive, wenn ich dich mehrfach richtig verstanden habe, ist möglicherweise Call Me By Your Name. The first time that
you gibt es auch was, das du nicht weißt?
Wenn du wüsstest, wie wenig ich über die Dinge weiß, auf die es ankommt.
Von welchen Dingen sprichst du?
Du weißt genau, welche Dinge.
Ein Film mit Timothy Chalamet, schon jetzt die Kinoentdeckung des Jahrtausends oder des Jahrzehnts. An der Seite
du weißt, dass das Jahrtausend gerade erst angefangen hat, oder?
Eben, ja. An der Seite von Armie Hammer, eine schwule Sommerromanze in den 80er Jahren in Italien. Ein Film, der nicht nur wegen der knappen Adidas-Shorts von Hauptdarsteller Armie Hammer einfach nur betörend ist, sondern einfach auch wegen dieser zärtlichen Liebesgeschichte. Ein 17-Jähriger, der sich in den Gaststudenten seines Vaters verliebt und die beiden einen Sommer lang umeinander rumschlawenzeln, eine Pfirsichszene für die Ewigkeit. Das Buch viel, viel kitschiger als der Film, aber der Film für mich, glaube ich, einer der schönsten Liebesfilme, die je gedreht worden sind.
Über den nächsten Film müssen wir sehr leise sprechen.
Oh, ich glaube, ich weiß, was jetzt kommt.
Denn wenn sie uns hören, Anna, dann tauchen sie wie aus dem Nichts aus und töten uns.
Ja, das wollen wir natürlich nicht riskieren, aber nee. Ich glaube, dieser Film ist perfekt fürs Freilichtkino.
Da kannst du recht haben.
A Quiet Place, ja. Der Film von John Krasinski mit seiner Frau Emily Blunt, ein Horrorfilm, der die Prämisse hat, dass die Monster auf Geräusche reagieren. Ein Film, der auch, darüber haben wir schon gesprochen,
ja,
Schwächen hat, der für mich aber diesen Horror, also diesen realen Horror auf eine neue Ebene geholt hat. Einfach so ein Survival-Horror-Drama, eine Familie auf einer Farm in einem Maisfeld, die versuchen, ruhig ein Kind zu gebären.
In aller Stille ein Kind zu gebären.
Einen Säugling großziehen wollen. Ja. Ein Film, der wirklich für mich von der ersten bis zur letzten Minute funktioniert hat. Ich weiß für dich nicht. Die Fortsetzung wird kommen. Ich weiß nicht, ob wir die wirklich sehen wollen. Aber ich stelle mir das nur gerade vor. Du sitzt im Freilichtkino, guckst auf diese Leinwand.
Und es ist mucksmäuschenstill.
Es ist mucksmäuschenstill und dann fällt irgendwo im Park ein Fahrrad um, ja, oder sowas. Oh Gott, ich muss hier weg.
Ja, der Horror war perfekt. An der Logik hapert es massiv. Es ist eigentlich wie Gespräche zwischen uns beiden.
Das stimmt.
Danke, Anna.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Wenn wir auf das erste Halbjahr im Kino 2018 zurückgucken, heute Abend in eine Stunde Film, dann dürfen wir tatsächlich ein paar deutsche Filme nicht außer Acht lassen. Ging für mich los, tatsächlich auch richtig los auf der Berlinale mit Das schweigende Klassenzimmer. Neuer Film von Lars Kaume. Es geht um eine Abiturklasse in den Zeiten der DDR, kurz vor
Wann ist Ungarnaufstand.
Ungarnaufstand. Ende der 50er, genau. Kurz vor Mauerbau, 58. Richtig. Genau. Diese Klasse bekommt über den Feindsender Rias mit, dass dieser Ungarnaufstand blutig niedergeschlagen worden ist von den Russen und beschließt, innerhalb der Klasse beim Unterricht in Anwesenheit des Lehrers eine Schweigeminute abzuhalten, die dieser ganzen Klasse wirklich zum Verhängnis wird.
Ich bemerke erstaunte Blicke. Wer von euch wundert sich über meinen Besuch? Niemand? So? Dann war euch also bewusst, dass der Versuch einer Konterrevolution keine Bagatelle ist. Konterrevolution? Ja, Theo, du hast richtig gehört. Das hier ist eine Konterrevolution. Und ich werde jetzt rausfinden, wer die Rädelsführer sind.
Die werden mehr oder weniger im Klassenzimmer an den Pranger gestellt, dass sich die Leute, die das Ganze ausgelöst haben, die Idee dazu hatten, sich stellen sollen. Und natürlich passiert hier das, was idealerweise passieren sollte. Sie halten zusammen. Und das Ganze beruht auf einer wahren Begebenheit, ist so ähnlich tatsächlich passiert in den Ende der 50er Jahre, dieses schweigende Klassenzimmer, und war für mich einfach so ein deutscher Film, der eben nicht so eine Geschichtsunterrichtsschwere hatte, sondern von den jungen Darstellern oder den jungen Schauspielern bis zu den älteren hoch top gespielt war, top ausgestattet und nicht sowas, so was Didaktisches hatte.
Ganz genau richtig. Tolles Ensemblespiel, gerade dieser jungen Schauspieler, die miteinander ganz toll sind. Ein Film, der deutlich weniger Schauspieler hatte, aber kein bisschen in irgendeiner Art und Weise schwächer gewesen wäre, war In den Gängen von Thomas Stuber. Auch ein Berlinale-Film, besteht eigentlich nur aus drei menschlichen Darstellern, nämlich Franz Rogowski, Peter Kurt und Sandra Hüller. Und dazu diesem gigantischen Supermarkt, diesem Großmarkt, in dem der Film spielt.
Willkommen in der Nacht, Kollegen.
Hast du ein Auge auf Sie geworfen? Schon eine ganze Weile.
Na, willst du mich nicht einladen?
Ja, ich glaube, ein paar Schauspieler mehr sind es schon, die aber tatsächlich nicht wirklich wesentlich zur Geschichte beitragen. Und diese Geschichte, die auf einer Kurzgeschichte von Clemens Meyer basiert, ja eigentlich auch total einfach, also ein bisschen von Außenseitern erzählt, sehr liebevoll von Außenseitern erzählt, in diesem Großmarkt mit einem Film. Franz Rogowski sowieso, der Star der Stunde aus deutscher Sicht, Shootingstar auf der Berlinale gewesen, Transit von Christian Petzold die Hauptrolle gehabt, jetzt In den Gängen ein Gesicht, Thomas Stuber uns im Interview erzählt, in dem man sich tagelang verlieren kann und immer wieder neue Facetten erkennt und entdeckt. Und wie er hier diesen jungen Mann spielt, der neu angelernt wird in diesem Großmarkt, den Gabelstapler-Führerschein machen muss. Dieser Film, das schönste Gabelstapler-Ballett der Filmgeschichte, vermutlich auch das einzige, aber das spielt hier überhaupt keine Rolle. Und ein Film, bei dem ich, wenn ich ans Ende denke, an dieses Meeresrauschen, wenn die Gabelstapler-Zangen oben an die Regale stoßen und ein Meeresrauschen entsteht. Etwas, was weiter weg nicht sein könnte von diesem Setting in diesem Supermarkt. Noch immer eine Gänsehaut bekomme, also von Clemens Meyer und Thomas Stuber, die gemeinsam das Drehbuch geschrieben haben. Ein ganz, ganz toller Blick auf diese Außenseiter. Erzählt auch viel über Ostbiografien etc. Also wenn es in diesem Jahr für mich einen deutschen Film gibt, dann ist das In den Gängen.
Transit hattest du erwähnt, den Film von Christian Petzold, der auch auf der Berlinale lief, haben wir auch während der Berlinale drüber gesprochen. Großartig, bisschen komplexer noch zu erklären, deshalb würde ich lieber noch auf einen kommen, der mir wirklich sehr gut gefallen hat dieses Jahr, deutscher Film. Der neue Film von Dennis Gansel, 10 oder 12 Jahre lang, glaube ich, dran gearbeitet, bis er endlich umgesetzt werden konnte. Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer, ist für mich die schönste deutsche Kinderbuchverfilmung, die ich jemals gesehen habe.
Echt? Dann hast du Oscar Rico und die Tieferschatten und die
habe ich mit reingenommen.
Nicht gesehen.
Doch, die Oscar, ich fand, das waren ganz fantastische Umsetzungen. Ich mochte die alle wahnsinnig gerne. Aber ich finde, das hier ist, also wie es hier gelungen ist, aus dem, was wir oder die meisten von uns wahrscheinlich aus der Augsburger Puppenkiste kennen, daraus eine Realverfilmung zu machen, die so charmant ist, die so dieses Gefühl aufgreift, die mir so ein authentisches Lummerland bietet, wo alles genauso aussieht, wie ich es in Realbildern träumen würde. Fand ich abgefahren.
Oben auf dem Berg, zwischen den beiden Gipfeln, stand ein Schloss. Es war ein friedliches Leben auf der kleinen Insel Lummerland. Bis eines Tages, ja, und damit beginnt nun unsere Geschichte.
Ein Paket von der wilden 13. Wohnt hier eine gewisse Frau Malzahn?
Ich fand das ein totales Abklappern von Stationen. Also ich habe den auch gesehen, ich fand den nicht schlecht, aber ich fand den jetzt auch nicht so wahnsinnig, dass er hängen geblieben ist, wo ich so dachte, okay, hier ist jetzt nochmal ein Stück deutsche Kulturgeschichte oder Michael Ende verfilmt worden. Ich fand die Synchronisation merkwürdig, dass
durch den englischsprachigen Jim Knopf musste synchronisiert werden. Ja, gebe ich dir recht.
Ich kann Christoph Maria Herbst in Kinderfilmen einfach nicht mehr sehen, wo ich denke, kann man nicht mal einen Kinderfilm ohne Christoph Maria Herbst machen, ohne Christoph Maria Herbst zu nahe treten zu wollen, der muss auch von irgendwas seine Miete bezahlen, aber es ist, ich kam da irgendwie raus und dachte, ja, abgehakt und Emma kann ruhig weiterfahren.
Ja. Könnt ihr euch selbst von überzeugen, wenn ihr diese Filme vielleicht bisher im ersten Halbjahr 2018 noch nicht gesehen habt und das gerne nachholen wollt, die Highlights und zumindest das eine gravierende Lowlight, nämlich Han Solo, sind wir kurz nochmal durchgegangen, haben wir durchgeblättert, Anna, im Filmjahrbuch 2018 Teil 1.
Auf das nächste Halbjahr mindestens genauso gut sein
Mindestens genauso gut. Vielen Dank.
Gern geschehen.
So, Kinder, das war's aus den unheimlichen Tiefen des Juni-Sommerlochs 2018. Ich hoffe, sonst kriegen wir jetzt nicht zwingend nochmal und vor allem hoffe ich, ihr hattet Spaß mit unserer kleinen Papst- und Halbjahres-Kino-Rückblick-Session heute. Nächsten Dienstag sind wir wieder da, 20 Uhr. Neue Filme, neue Serien, neuer Schwung. Tom Westerholt sagt Danke und hier, dieses, Dings, wie heißt das? Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Jeden Dienstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.